Tech Talks at TechEdSpray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Hallo, heute sitze ich wieder zusammen mit zwei Kolleginnen und wir sprechen über das interessante Thema Nutzungskontextanalyse in der Individualentwicklung. Heute bei mir sind Hanna und Stefan. Und ich übergebe euch gleich mal das Wort, damit ihr euch vorstellen könnt. Hanna.
Hallo, hier ist Hanna. Ich bin UX-Beraterin und Designerin. Ich arbeite seit 5 Jahren bei der TechEdSpray in Berlin und ich bin überwiegend im Medizinbereich tätig.
Hallo, ich bin der Stefan. Ich bin UX-Berater bei der TechEdSpray seit 5 Jahren. Und auch im Medizinbereich tätig.
Nutzungskontextanalyse. Was ist das denn eigentlich überhaupt?
Ich halte die Nutzungskontextanalyse für einen zentralen und super wichtigen Schritt unserer Arbeit als UX-Berater. Das ist quasi der Sockel, auf dem wir nachher die Projekte, die Produkte aufbauen. In der Nutzungskontextanalyse versuchen wir, den zukünftigen Nutzer zu verstehen, unter welchen Bedingungen er arbeitet, beziehungsweise das Produkt, das künftige Produkt oder das vorhandene Produkt, was wir verbessern wollen, nutzt. Was beeinflusst die Nutzung?
Aber auch mit welchen Werkzeugen der Nutzer wahrscheinlich arbeitet, was er für Ressourcen nutzt.
Und der Nutzungskontext umfasst noch mehr. Es geht nicht nur um das Computersystem an sich, sondern eben auch zum Beispiel um die physische Umgebung. Wo befindet sich gerade der Nutzer?
Genau, das kann total entscheidend sein. Deswegen heißt es auch Nutzungskontextanalyse, weil wir wirklich den gesamten Kontext der Nutzung untersuchen. Zum Beispiel unter welchen Bedingungen der User seine Aufgaben erledigt. Ist es zum Beispiel laut? Arbeiten daneben laute Maschinen? Kommen ständig viele Leute, die seine Konzentration stören? Das kann alles die Produktentwicklung und Ausgestaltung beeinflussen.
Die Ziele der Nutzer sind ja manchmal anders als die Ziele der Auftraggeber, die man hat. Wie geht ihr denn damit um?
Wir versuchen, alles irgendwie zu integrieren, weil es gibt ja unterschiedliche Typen von Anforderungen. Also außer den Nutzungsanforderungen gibt es ja auch noch organisatorische Anforderungen, gesetzliche Anforderungen, Marktanforderungen, fachliche Anforderungen. Das sind alles unterschiedliche Anforderungsarten, die natürlich auch entscheidend dazu beibringen, dass ein Produkt funktioniert, dass es verkauft wird, dass er ja bestimmten Regeln entspricht.
Die Methode unterstützt auch dabei, die Forderungen von Nutzern und Anforderungen zu unterscheiden, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Forderungen sind Wünsche der Endanwender oder auch anderer Stakeholder und die denken häufig, dass sie eine bestimmte Funktionalität benötigen. Und dann wäre das System besser und würde sie besser unterstützen. Das ist aber ein Trugschluss häufig, das kann schon mal vorkommen. Aber im Regelfall ist es eben wichtig, erstmal zu erfassen, was die User benötigen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und deshalb erfassen wir die Nutzungsanforderungen, die mit Forderungen übereinstimmen können, müssen sie aber eben nicht. Und sehr häufig ist es eben der Fall, dass die sich unterscheiden.
Und du hattest gesagt, herausfinden, was der Nutzer will oder benötigt. Wie könnt ihr denn da vorgehen? Was würdet ihr denn da tun, um das herauszufinden?
Dazu dient die Nutzerforschung, besser bekannt unter dem Begriff User Research. Da haben wir einen Koffer voller Methoden, auf die wir zugreifen können. Zum Beispiel sehr häufig interviewen wir die Nutzer. Aber wir können die auch beobachten bei dem, was sie tun. Wir können Mischformen machen. Wir können aber auch auf vorhandene Dokumente zugreifen, die die Nutzung beschreiben, irgendwelche Errorlogs, um rauszufinden, wie die Nutzer arbeiten, was sie wirklich brauchen. Da sind dann die sogenannten User Needs, Erfordernisse.
Bei der Erfassung der Erfordernisse ist es sehr wichtig, neutral zu bleiben. Man sollte nie die User fragen, was benötigen sie oder wie empfinden sie das System.
Also wir fragen sie nach ihrer Arbeitsweise, nach ihren typischen Aufgaben.
Da ist es sehr wichtig zu beachten, welche Methoden aus unserem Methodenkoffer man zu welcher Phase in diesem Prozess auswählt. Bei uns hat sich die Hospitation etabliert. Das ist so eine Mischform. Also man beobachtet die User, aber man stellt eben auch so in einer Art Interviewform Fragen.
Ich nenne sie gerne Contextual Inquiry. Das heißt auf Deutsch kontextuelles Interview oder kontextuelle Befragung. Hospitation kann man das natürlich auch nennen.
Und das ist eine Methode, die ihr auch häufig einsetzt in den Projekten.
Ja, das ist eine sehr spannende Methode. Man kann die auch so durchführen, dass man tatsächlich den User den ganzen Arbeitstag begleitet. Also sobald er zum Beispiel seine Umgebung wie ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis betritt, bis hin eben zum Feierabend hin. Und man kann dann wirklich sehr, sehr viele Details erfassen, die man jetzt in einem reinen Interview einfach nicht mitbekommen hätte.
Für mich persönlich ist das fast die beste Methode, die am meisten Informationen über den User liefert, weil man wirklich sowohl mit dem, User sprechen kann und ihn befragen kann, was er da eigentlich tut, warum, was seine Motivation ist, aber auch gleichzeitig beobachtet, was er tut, weil oft diese Dinge sind zwei verschiedene Sachen. Das, was der User glaubt, was er tut und was er wirklich tut.
Und das bringt auch eine extreme Dynamik. Wir hatten vor 2 Monaten eine Hospitation in einer Einrichtung und häufig bekommt man eben Dinge mit. Und wenn man dann nachhakt, zum Beispiel bei einem Arzt oder einer Krankenschwester, dann sind die Abläufe oder die Schritte für die ganz selbstverständlich. Aber die hätten sie in einem Interview dann auch nicht beschrieben. Aber für uns sind das total relevante Informationen und eben dann auch wichtig später dann für die Gestaltung von einem neuen oder einem optimierten System.
Und wie häufig ist denn aus eurer Sicht so eine Hospitation in einem Projekt notwendig? Wie häufig sollte man das machen?
Ja, so häufig wie möglich. Also es ist immer wichtig, den Kontext zu kennen und der Prozess ist ja auch iterativ. Das heißt, wenn man sich jetzt mal den menschzentrierten Gestaltungsprozess anguckt, da sind wir jetzt vor allem in der Analysephase, aber einen Teil gehen wir auch in die Konzeptphase. Und spätestens, wenn man eine kleine Iteration gemacht hat, sollte man auch wieder prüfen, ob eben diese Anforderungen erfüllt werden.
Und wie kommt man denn jetzt zu den Nutzungsanforderungen? Wie leitet man die ab?
Nach den Interviews oder eben nach einer Hospitation hat man dann ja einen Pool an Daten und der erste Schritt wäre, diese Daten dann in Ist-Szenarien zu erfassen beziehungsweise die eben in Ist-Szenarien zu formulieren und die dienen dann als Grundlage für den nächsten Schritt und das ist, dass man die sogenannten Erfordernisse identifiziert. Die haben auch eine streng vorgegebene Struktur. Und wenn man dann die Erfordernisse identifiziert hat, kann man damit die Anforderungen ableiten. Ich habe den Prozess jetzt vereinfacht dargestellt, aber man hat am Ende dann einen Pool an Anforderungen, der bei einer großen Interviewreihe auch sehr groß sein kann. Und um diese Anforderungen dann wieder übersichtlicher darzustellen, kann man eben mit Aufgabenmodellen arbeiten, wo man die dann einsortiert in zum einen eben die Kernaufgabe, also das beschreibt einem sich die Aufgabe, aber darunter strukturiert man auch nochmal in Teilaufgaben.
Vielleicht bei der Analyse kann man feststellen, dass man nicht genug Informationen über eine Aufgabe hat oder nicht alle Schritte dieser Aufgabe erfasst oder beobachtet hat oder verstanden hat vielleicht. Dann muss man wieder an den Anfang zurückkehren, wieder zum User gehen und sich das anschauen oder erfragen.
Wenn man mehrere Iterationen durch hat und man einen Schritt weitergehen will, sind eben diese Aufgaben auch sehr wertvoll für POs oder andere Stakeholder, wenn man priorisieren will. Und dafür gibt es auch eine Methode, dass man einerseits aus Nutzersicht priorisiert, aber andererseits eben auch aus der Umsetzungssicht. Und dafür sind die eben auch eine sehr gute Grundlage.
Gibt es denn Herausforderungen in der Nutzungskontextanalyse, die ihr bisher in euren Projekten erlebt habt?
Oh ja, für mich die größte Herausforderung ist, die Menge an Daten zu beherrschen, sie zu strukturieren. Man spricht mit den Usern, protokolliert die Gespräche und beschreibt auch noch seine Beobachtungen. Man hat dann jede Menge Text, möglicherweise nimmt man noch die Gespräche auf, dann hat man Transkripte, was auch nochmal eine enorme Herausforderung ist, die nochmal zu bereinigen erstmal. Also das wirklich, was wichtig ist in den Daten, was relevant ist, was uns Mehrwert bringt für die Analyse, zu unterscheiden, zu trennen, nicht zu übersehen.
Für mich ist die mitunter größte Herausforderung, wenn man sich noch im Problemraum befindet, nicht schon in den Lösungsraum zu gehen. Häufig ist es ja so, dass man auch bei Interviews dabei war oder eben bei Hospitationen und man hat eben diesen ganzen Kontext erfahren und miterlebt. Man merkt, User haben Probleme, die ärgern sich, die haben Pain Points in ihrem Alltag und man hat häufig so eine leise Stimme in sich, wo man schon denkt, okay, die bräuchten das. Und genau das wollen wir ja nicht, dass wir schon Lösungen vorgeben, die wir uns frei ausdenken. Und deshalb muss man eben immer gucken, solange man noch im Problemraum ist, dass man eben noch nicht in den Lösungsraum eintritt und tatsächlich die Lösungen dann neutral basierend auf den erhobenen Anforderungen auch gestaltet.
Und schreibst du dir dann aber die Ideen wenigstens auf, damit du sie nicht vergisst?
Ja, die kann man aufschreiben. Tatsächlich aber, weil das ja ein Prozess ist, verlieren sich auch die Ideen. Da man einfach, wenn man dann irgendwann bei den Aufgaben, die man konstruiert hat, dass es den Anforderungen angekommen ist, da gibt es dann schon wieder häufig neue Ideen.
Was macht ihr denn, wenn ihr die User Needs identifiziert habt? Wie stellt ihr denn fest, dass es genau die richtigen sind? Validiert ihr die nochmal? Oder was war euer Vorgehen?
Wir hatten ja schon die Iterationen angesprochen, wenn man eben nochmal die verfeinern möchte. Wenn man jetzt übergreifend denkt und den menschzentrierten Gestaltungsprozess beachtet, dass man ja ohnehin immer diese Evaluationsphase auch drinnen hat. Und da kann man auch jederzeit wieder zurück zur Analyse kommen oder auch zu einem anderen Schritt im Prozess. Von da hat man so viele Möglichkeiten, nochmal zu iterieren, nochmal zu verfeinern und zu verbessern.
Es hängt auch wirklich mit der Menge von User Research, den man machen kann. Wenn fünfmal etwas auftaucht, dann ist es schon validierter User Need, wenn der schon bei fünf Beobachtungen und bei fünf Interviews rausgelesen wird. Bei einem Mal kann das wirklich tatsächlich ein Zufall sein, sogar bei zwei oder dreimal.
Und bei fünf sagt man eben, dass man circa 80% von Anforderungen schon abgefangen hat.
Wir sammeln Daten bei ein, zwei, drei Iterationen und wir bekommen immer noch neue Erkenntnisse und wir finden immer noch neue Informationen, die zu den Erkenntnissen führen. Und diese Daten sind dann ungesättigt oder beziehungsweise die Kategorien oder die Themen, die wir darin finden, sind ungesättigt, solange wir nochmal neue Antworten, neue Erkenntnisse finden. Sobald wir aber den Zustand erreichen, dass wir keine neuen Erkenntnisse mehr finden, sind die Daten gesättigt. Allerdings in der Praxis passiert das sehr selten, weil selten ein Produkt oder ein Projekt verfügt über so ein großes Budget, um so viele Interviews und so viel extensives User Research zu, ja, sich zu leisten, um wirklich gesättigte Daten zu bekommen. Aber das wäre quasi der Traum, dass man alles wirklich validiert hat, dass jede Information sich bestätigt und wiederholt hat und wir haben einen Pool an Daten, die 100%ig sind.
Da schlägt das UX-Herz höher. Dann habe ich noch eine Frage. Wie sieht denn so die zukünftige Entwicklung von dem Bereich der Nutzungskontextanalyse? Gibt es da Technologien, Methodentrends? Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwas mit einer KI, um den Nutzungskontext zu verstehen, zu analysieren. Gibt es da irgendwas, was sich verändern könnte?
Also ich denke, für die Datenerhebung ist tatsächlich dieses tatsächliche Umfeld sehr wichtig. Und ich glaube, da wird dieser persönliche Kontakt auch bleiben. Wo wir aber noch sehr viel Potenzial sehen, ist tatsächlich alles, was man in den Prozessen manuell machen muss. Das heißt, die Formulierung von zum Beispiel Erfordernissen, das kann eine KI sehr gut übernehmen. Das ist ein vorgegebenes Format und auch für weitere Schritte sind diese Technologien sehr gut geeignet. Ja, ein Artefakt, was eine KI zum Beispiel auch sehr gut erstellen könnte, auf Basis von Daten, die man ihr dann gibt, wäre zum Beispiel eine Persona. Dafür haben wir auch schon einige Tools im Einsatz, die entweder rein KI-basiert sind oder eine KI-Unterstützung haben. Ganz viele Tools entwickeln sich jetzt auch in einer hohen Geschwindigkeit weiter. Wir verfolgen das aktuell auch und evaluieren auch immer neue Tools und haben die auch schon für viele Schritte eingesetzt.
Also man kann die ja für Personas, Customer Journey, Storyboards und so einsetzen. Ein paar haben wir ja schon im Einsatz, wie du gesagt hast. Und ja, ich freue mich auch auf die Entwicklung, was alles so mit KI noch möglich ist und wie das unseren Projektabläufen hilft. Ja, ich danke euch beiden, dass ihr da wart und uns so einen tollen Einblick in das Wissen zum Bereich Nutzungskontextanalyse gegeben habt. Das waren ja sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche, die ihr angesprochen habt. Und bei manchen sind wir auch schon in die Tiefe gegangen. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich dieser Bereich weiterentwickeln wird. Und vielleicht machen wir ja noch einen zweiten Podcast dazu. Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen. Also vielen Dank und auf Wiedersehen.
Danke, ciao.
Tschüss.